Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zur 45. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und heute gibt es mal kein Interview, sondern ich rede ein bisschen über meine Erlebnisse beim Zugspitz Ultra Trail letzte Woche. Und damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir die liebe Katja von der Burg mit dazu geholt. Und ja, wie ihr Rennen gelaufen ist, wie mein Rennen gelaufen ist, das gibt es jetzt. Viel Spaß dabei! Heute mal was komplett Neues, denn ich bin zu faul zum Schreiben und deswegen habe ich mir Leipzigs schnellste Chefin mit rangeholt, aber heute nicht, um zu sagen, dass sie ihre Trophäe verteidigt hat, sondern sie hat es ja quasi als Auslaufen genommen, denn wir waren ein paar Tage davor zusammen an der Zugspitze und sind da den Zugspitz Ultra Trail gelaufen. Und bevor ich jetzt in 10.000 Zeichen aufschreibe, was wir dort erlebt haben, habe ich mir gedacht, hole ich es mir doch einfach im Podcast und wir sprechen einfach mal darüber. Herzlich willkommen, Katja von der Burg. Hallo.
Hallo. Schön dabei zu sein.
Bevor wir starten, ganz kurzer Disclaimer, falls irgendjemand irgendwie meint, das als Werbung kennzeichnen zu müssen oder so. Aber wir sind beide bei Essex, Frontrunner, von daher, das muss man vielleicht davor sagen. Falls das ein oder andere Mal vielleicht doch was fällt. Genau, du bist ja quasi am Mittwoch, glaube ich, schon wieder gelaufen. Von daher, du hast dich nach der Zugspitze erholt, oder?
Also sagen wir mal so, ich war am Dienstag noch nicht in der Lage, schmerzfreie Treppen vor allem runterzusteigen. Deswegen war das am Mittwoch nicht ganz so super, super schön, aber ich dachte mir, 5 Kilometer gehen immer irgendwie und habe es halt einfach probiert. Aber ja, man hat schon noch was gemerkt in den Beinen. Also es wäre jetzt glatt gelogen zu sagen, dass ich da fröhlich wie ein junges Reh durch die Gegend gesprungen bin. Das war es nicht.
Es hat gereicht für den Sieg.
Ja, das schon.
Ja, bei mir war Montag, Dienstag, war tatsächlich noch so muskulär einfach, dass alles fest war und Treppen waren tatsächlich auch nicht mein Freund. Ich hatte aber eher mit dem Kreislauf zu kämpfen. Also ich habe da wirklich noch 3 Tage gebraucht, bis ich dann wieder so viel Flüssigkeit in mir drin hatte, dass es irgendwie wieder gerade ausging. Also das ist, es war ja doch sehr heiß an dem Samstag und da habe ich echt gut was verloren.
Na, ich glaube, die Temperatur war ja gar nicht so hoch. Also ich denke, es waren irgendwie 26 oder 27 Grad, aber es war so super schwül. Also ich glaube, es war von den Temperaturen gar nicht mal so unähnlich dem Jahr davor, wo ich auch den Supertrail gelaufen bin. Aber da war es klimatisch deutlich einfacher. Also ich fand es auch diesmal sehr, sehr anstrengend. Also mir ist es gut bekommen. Also ich bin gut durchgekommen. Ich hatte jetzt damit eigentlich nicht so viele Probleme, aber es war echt unangenehm. Also das muss man schon sagen. Also irgendwie war so die Luftfeuchtigkeit und dieses Drückende, ja, also ich glaube, es hat nicht nur dir zugesetzt, man hat auch andere gesehen mit den gleichen Problemen.
Also genau, das mit dem anderen sehen, also so viele Leute, die auch mit Kreislauf und Erschöpfung am Rand saßen und von der Bergwacht quasi dann eingesammelt werden mussten, habe ich lange nicht mehr gesehen. Also das war gerade dort Partnachklamm runter. Da wurde es ja durch das Wasser dann auch nochmal so extrem schwül, dass, also da hat mein Kreislauf dann wirklich gesagt, überleg dir mal, ob du jetzt hier abbrichst oder ob du wirklich weitermachen willst.
Ja, interessant. Also ich bin ja dann mit meinem Kollegen zusammengelaufen, der auch ursprünglich schon für den Supertrail gemeldet war, sodass wir ja dann sozusagen Buddies auf der gleichen Distanz waren. Und der hat tatsächlich auch in dem Appel, also in diesem letzten kleinen fiesen Stück zur Partnachalm hoch, hat es den eigentlich komplett zerschossen. Also der wollte dann an der Partnachalm am liebsten auch aus dem Rennen aussteigen. Also eigentlich genau die gleiche Stelle. Vorher war eigentlich alles so noch ganz okay und da oben angekommen war nichts mehr okay. Also ja.
Genauso ging es mir auch. Partnachalm war dann wirklich der Punkt, wo ich mir überlegt habe, machst du es nicht und so weiter. Erstmal runterkommen ist ja dann, wenn du einmal den Kreislauf durch hast, da dann wieder irgendwie dich zu motivieren, doch wieder aufzustehen und weiterzulaufen. Das war echt schon krass, aber ich habe es dann gemacht. War auch gut so, weil einen großen Dank an die Bergwachtler, Denn an der Diensthütte, kurz vorm Längenfelder oder vor dem Aufstieg, hatten die zwei Bierkästen kaltgestellt und da haben wir dann erstmal ein Bierchen getrunken.
Du hast es tatsächlich gemacht, ja. Ich habe nur brav meine Wasserflaschen nochmal aufgefüllt.
Nee, also das war, also ich habe kein Ganzes getrunken, ich habe mir mit einem eins geteilt, weil ich glaube, ein Ganzes hätte mich dann doch irgendwie niedergelegt. Aber das hat nochmal so Schwung gebracht und den Längenfelder bin ich echt gut hochgekommen. Also dafür, dass ich davor auf dem Zahnfleisch gekrochen bin, bin ich dann echt hoch geflogen quasi.
Ja, das ging bei meinem Kollegen dann auch wieder gut. Also da hat er sein Tief dann auch durch überwunden. Aber das lag bei uns eher an den Powerbar-Gummibärchen als an dem Bier. Aber hat so jeder seine Methoden halt.
Die hatte ich auch, aber ich konnte irgendwann dieses süße Zeug nicht mehr. Also ich hatte 9 Gels und 2 von diesen Drops halt dabei. Ich konnte irgendwann nichts mehr Süßes. Ich habe dann Tee getrunken, meistens nie. Also das ist Wasser, pures Wasser.
Du warst krank.
Nee, also das war schon, also gerade so, müssen wir gleich nochmal sagen, warum alles, aber an der ersten Verpflegung, da war ja sehr viel los und da war dann das ISO alle zum Teil und gut, die hatten das dann noch nachgemacht und so weiter, aber ich wollte nicht so lange warten und da habe ich dann irgendwas anderes genommen und sowas und es war aber alles halt total süß irgendwie und ich war dann so froh in Mittenwald, dann diesen Tee mit Magnesium und so weiter zu trinken, der war echt lecker. Da ging es dann schon besser, aber ich hatte einfach Magenprobleme ohne Ende. Also das ist, ja, wie es halt so ist. Und das andere kam noch dazu, also vielleicht jetzt mal so als Einstieg. Eigentlich wollten wir ja den Ultra laufen, sprich die 102 Kilometer. Ja. Das wurde dann schon mal wegen den Schneefeldern am Feldernjöchel und sowas ein bisschen angepasst, verständlicherweise, weil ich glaube, bei 2 Meter Schnee müssen wir da nicht langlaufen. Und dann kam aber wegen Unwetterwarnung, dass alle quasi von den langen Distanzen, also Supertrail, Supertrail XL ab Erwald und wir halt mit den 100 Kilometern, dass wir alle die Supertrail-Strecke laufen mit 65 Kilometern und 3000 irgendwas Höhenmetern. Mhm. Ist nicht so auf Gegenliebe bei vielen gestoßen. Ist natürlich enttäuschend, wenn du aus Japan anreist und dann anstatt 100 halt nur 65 läufst. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ist halt, du bereitest dich ja drauf vor. Das Blöde war dann halt, dass es einen ganzen Nachmittag dann auch zu diesem Unwetter eigentlich nicht kam. Das kam dann erst in der Nacht. Aber da kam es tatsächlich dann heftig runter. Wie war das für dich so? Hast du dich da irgendwie geärgert oder also als die Meldung am Freitag, du hast es mir ja sogar weitergeleitet, reinkam, dass alle Distanzen verkürzt werden. Wie war da so dein erster Eindruck, beziehungsweise dein, ja?
Also völlig irrationalerweise war einer meiner allerersten Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Hey, dann habe ich vielleicht doch eine Chance, meinen Pokal beim Firmenlauf am Mittwoch zu verteidigen, wenn ich nur 65 Kilometer laufen muss statt 100. Was schon irgendwie ziemlich lustig war eigentlich. Nein, also ich war schon natürlich enttäuscht. Also ich meine, der 100er war jetzt für mich auch schon irgendwie ein Saisonhöhepunkt. Muss aber auch sagen, dadurch, dass ich dieses London-Paris-Projekt gelaufen bin, das war eigentlich der Jahreshöhepunkt sportlich betrachtet, muss man jetzt einfach mal ehrlich sagen. Also wenn du sowas läufst, also 10 Marathons in 10 Tagen, ist alles danach irgendwie noch ein bisschen Zugabe, weil allein das einigermaßen unbeschadet zu überstehen, ist ja nicht selbstverständlich. Von daher hatte ich da jetzt auch nicht den riesen Erwartungsdruck. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann zwar im Moment sehr, sehr lange einfach geradeaus rennen, in einer sehr konstanten Pace, kein Problem. Aber die Bergform ist jetzt nicht ganz so der ganz große Hit, habe ich dann mal bei einem Trainingslauf festgestellt. Und dann habe ich halt schon so ein bisschen Bedenken gehabt für den 100er. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich durchgekommen wäre. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass es weit weg von dem gewesen wäre, was ich da eigentlich kann. Und es hätte wahrscheinlich auch echt wehgetan. Von daher war ein Teil von mir tatsächlich erleichtert, zu sagen, hey, okay, dann laufe ich halt einen Supertrail, das ist in Ordnung. Also das ist meiner Form angemessen und ich mache nichts kaputt. Also dass ich den schaffe, da war ich mir sicher. Und der Ultratrail läuft halt auch nicht weg. Aber so im Nachhinein war es natürlich dann schon so, ja, jetzt bin ich mal wieder ein Ultra gelaufen, was eigentlich total bescheuert und auch ja wahrscheinlich sehr arrogant rüberkommt, weil ich meine, dieser Supertrail ist für viele eine Riesen-Challenge und der ist auch anspruchsvoll, also gerade dieser Anstieg am Schluss, dieser lange. Es sind 3000 Höhenmeter im Anstieg, also das sollte man auch nicht unterschätzen. Und ich meine, wir haben ja genügend Ultra-Trailer gesehen, die dann auch ganz schön gestruggelt haben auf dem Super-Trail dann doch. Also es war ja nicht... von daher sollte man das jetzt auch nicht irgendwie kleinreden, aber es ist natürlich schon so, dass es für mich jetzt nicht die ultimative Challenge ist, das Ding zu finishen. Ich habe das letztes Jahr gemacht, einfach nur zum Spaß, in einer für mich langsamen Pace, und ich weiß, dass ich das kann. Und das hat jetzt im Nachhinein halt schon so ein kleines Loch hinterlassen, wo du denkst, naja, so eine richtige Herausforderung jetzt dann irgendwie nochmal wäre ja schon auch ganz schön. Da ertappt man sich, wenn man dann doch irgendwelche Websites wälzt, welche Hunderter es im Sommer noch gibt. Keine Sorge, aber ja, also so ein bisschen was fehlt schon. Aber in der Summe ist es für mich okay gewesen.
Also ging es mir eigentlich auch. Also meine Vorbereitung war ja auch eher, naja, super optimal, wäre vielleicht noch übertrieben. Also vor 4 Wochen noch mit Hexenschuss und sowas flach gelegen. Also von daher, ja, geht besser. Aber andererseits, also die 100 geschafft hätte ich es ja auch. Die Zeit wäre naja gewesen, aber schaffen geht das schon inzwischen so. Aber ich war jetzt auch nicht ganz unhappy. Und auch mit der Prognose, die dann kam, mit dem Unwetter, mit dem Hagel und so weiter, was vorausgesagt war, auch von vielen Stellen, habe ich mir gesagt, naja, gut, klar, als Veranstalter musst du dann halt gucken. Und sind wir ehrlich, in der Zugspitze sind halt doch noch von allen Läufen doch eher die Anfänger. Und wenn man sieht, wie manche Leute dort über die Berge gegangen sind oder wie sie gerade am Scharnitzjoch und im Schneefeld rumgestochert sind, dann ist das gut, dass sie nicht im Hagelregen oben irgendwo im Berg sind. Also das ist, weil wenn die schon im Schneefeld nicht klarkommt, dann kommen die da mit Schlamm erst recht nicht klar. Und wenn sie dann im Schlamm einen Jägersteig runter müssen, zum Beispiel in der Nacht, dann geht das nicht gut aus. Also von daher, es ist eine... sehr, ich habe es unpopuläre Entscheidung des Veranstaltungs genannt, aber es ist nachvollziehbar. Also.
Ja. Ja, ich bin da immer noch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Also ich habe da viel drüber nachgedacht. Also zum Ersten ist natürlich immer die Sicherheit der Teilnehmer Prio 1. Also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Und wenn der Veranstalter das so entscheidet, dann bringt es auch nichts, da irgendwie rumzuhaten und sich aufzuregen, weil es ist, wie es ist. Und ich kann mir dann den Tag versauen oder ich kann es halt bleiben lassen und das Beste draus machen. Also das ist jetzt erstmal so meine ganz persönliche Meinung dazu. Das Ganze hat, glaube ich, auch eine relativ große Vorgeschichte. Ich kann ja mal kurz ausholen, weil... es dieses Phänomen gibt, immer wenn ich mich für die 100 Kilometer an der Zugspitze anmelde, geht das Wetter kaputt.
Also ja, kenn ich.
Ja, aber du hast es nur einmal mitgemacht. 2015 waren wir, glaube ich, beide am Start bei Regen.
Also 2015 war ich bei Regen, 2016 war ich bei Regen, 2013 war ich bei Regen. 2014 bin ich nicht gelaufen, da war das heißeste Jahr.
Nein, also 2015 waren wir ja beide, glaube ich, auf dem 100er unterwegs.
Genau.
Und da hat es vorher schon geregnet, es hat das komplette Rennen geregnet, also man war 20 Minuten nach Start einmal komplett durch und es hat auch nicht aufgehört. Da war die Strecke verkürzt, das heißt, auch da hat man das Feldernjöchel weggestrichen, Scharnitzjoch hatte Neuschnee und es war wirklich extrem anspruchsvoll, weil die Strecke hatte sich eigentlich komplett in so eine Schlammpiste verwandelt. Also ich kann mich da an so Stellen im Wald erinnern, wo man ohne Stöcke eigentlich kaum noch hochgekommen ist, wenn man sonst einfach rückwärts den Hang wieder runtergerutscht ist, was neben mir auch jemandem passiert ist, was fast lustig gewesen wäre, wenn es nicht einfach so eklig gewesen wäre. Also mit anderen Worten, auch der letzte Downhill, den Jägersteig runter, den Jägersteig sind wir ja gar nicht. Doch, der Jägersteig ist der untere Bereich, weil Osterfelder war auch gestrichen, weil da oben war es auch zu eklig mit Neuschnee. Also da war die Strecke verkürzt kurzum, es waren nur 90 Kilometer und es hat an dem Tag auch wirklich gereicht, weil wenn man da im Ziel angekommen ist, wusste man, was man getan hat. Dann dachte ich mir 2016, hey, neuer Versuch, wir probieren nochmal die 100. Da war eigentlich auch erstmal alles gut, also außer, dass ich am Feldernjöchel in so einem Schneefeld fast abgeschmiert wäre, aber hey, ein bisschen Risiko gehört ja dazu. Also auch da gab es Schneefelder, also Altschnee diesmal. Und da hat dann am Abend irgendwann der Regen eingesetzt und das war halt Starkregen. Das heißt, es hat wirklich ab dem Abend die ganze Nacht komplett durchgeschüttet. Also das war so, als ob jemand neben dir steht und dir regelmäßig einen Eimer kalten Wasser über den Kopf schüttet. Also nicht so ein bisschen Regen, sondern so Regenregen. Und da weiß ich auch noch, da bin ich an der Partnachalm. Also die Partnachalm scheint immer so der entscheidende Punkt des Rennens zu sein. Da bin ich angekommen, mir ging es wirklich gut. Ich hatte das Rennen meines Lebens. Ich bin gerannt, mir ging es super, es war perfekt. Und neben mir, also alle, die mit mir da angekommen sind, sind aus dem Rennen ausgestiegen. Und ich weiß noch, ich stand da an dem VP und dachte mir, ey Leute, ihr könnt mich doch jetzt hier nicht alle allein lassen. Ich will jetzt hier nicht alleine weiterrennen. Und die haben alle gesagt, nö, zu viel Regen, kein Bock, das regnet so weiter. Und dachte ich mir so, naja, pff, auch eigentlich geht es mir ja noch ganz gut, ich renne weiter. Im Nachhinein eigentlich eine der dümmsten Entscheidungen, weil mir hat es dann zur Patnach, also zum VP9 hoch, irgendwann den Stecker gezogen und ich bin da oben angekommen und war total unterkühlt. Also ich habe nur noch gezittert und es ging gar nichts. Und habe dann da so vorm Heizstrahler gestanden mit meiner Rettungsdecke und meinem heißen Tee und habe gemerkt, dass mir kein bisschen warm wird. Ich hatte auch keine trockenen Sachen mehr. Und habe dann die ziemlich unpopuläre Entscheidung für mich getroffen, bei Kilometer 90 auf Platz 10 der Frauen liegend aus dem Rennen auszusteigen. Weil ich einfach wusste, wenn ich zum Osterfelder hoch muss, das sind nochmal ein paar hundert Höhenmeter, da wird es noch kälter. Und das war mir einfach zu riskant. Also dafür habe ich zu viel Bergerfahrung, um zu wissen, dass man sowas nicht tut. Aber hat sich schon echt scheiße angefühlt, muss ich sagen. Ja, das war 2016, also bin ich wieder nur bis 90 Kilometer gekommen dank des Regens. Und dann dachte ich mir so, dieses Jahr wird alles gut, die 100 Kilometer bei hoffentlich nicht so schlechtem Wetter. Und habe dann schon immer 2 Wochen vorher die Langfristwetterprognose. Und irgendwie hast du ja schon gesehen, dass sich was zusammenbraut. Also es war ja schon klar, dass in der Nacht vom Samstag zum Sonntag irgendwas kommt. Also schon seit Tagen war ja die Wetterprognose da und dachte schon so, ach, das wird wieder nass. Ja, also dass das Wetter nicht perfekt wird, war offensichtlich. Dass dann die Entscheidung vom Veranstalter kam, hätte ich allerdings auch nicht gedacht. Also das hat mich dann schon, muss ich sagen, überrascht. Aber ich denke, dass da die Vorgeschichte dieser Rennen 2015 und 2016 halt stark mit reingespielt hat, weil ich glaube, die Bergwacht hatte 2016 in dieser Nacht extrem viel zu tun. Weil da waren noch richtig viele Leute auf dem Berg und ich glaube, bei dem Regen hat es nicht nur mich erwischt, sondern viele andere auch. Und versuch mal bei dem Wetter in der Nacht da oben jemanden zu retten. Na, schönen Dank auch. Also ich glaube, das ist schwierig bis unmöglich.
Ja. Ich hatte zwischendurch mal so irgendwie im Kopf so, ja, mach den Start doch einfach auf 0 Uhr, weil die ersten 40 Kilometer, also so Ehrwalder Alm oder sowas, das ist eher alles Schotterpiste quasi, das kann ich auch bei Nacht laufen. Was ist deine Meinung dazu? Also viele Ultras starten ja quasi auch 0 Uhr oder 2 Uhr, 3 Uhr.
Ist logistisch nicht machbar. Also ich glaube, da sind wir beim zweiten Punkt. Der Zut ist halt ein großes Rennen. Ich glaube, 2.500 Starter insgesamt, ne?
Ja.
Ja. Also das ist ja viel, viel größer als die meisten anderen Ultras, die es jetzt mittlerweile so in den Alpen gibt. Also dafür muss man, keine Ahnung, Plan B ja mal auf die Schulter klopfen, dass sie da echt was Großes auf die Beine gestellt haben, was einfach auch einen Ruf hat. Aber ich glaube, die Größe bedingt halt, dass du solche Sachen eben nicht machen kannst. Ich bin auch mal Südtirol Ultra Skyways gerannt, aber da hast du halt auf der Ultradistanz irgendwie, ich glaube, 140 Starter.
Ja.
Kannst du halt ganz gut managen, wenn es da ein Gewitter gibt, werden die halt in die nächste Hütte geschickt und dann wird das Rennen unterbrochen und irgendwann geht es weiter oder auch nicht. Aber das sind halt 140 Hanseln. Das ist von der Größenordnung in keinster Weise zu vergleichen. Du kannst nicht abends am Freitag um 19.30 Uhr das Race Briefing machen und sagen, Jungs, Mädels, wir sehen uns 0 Uhr an der Startlinie. Das funktioniert nicht. Also keine Chance, da kriegst du die VPs nicht fertig, die Leute stehen nicht da. Also das ist nicht machbar. Das halte ich für unmöglich, rein von der Logistik her. Es war ja so schon irgendwie mit der Logistik alles ein Riesen. Also hat ja nicht so perfekt funktioniert an der einen oder anderen Stelle.
Aber Respekt muss ich da halt als an Plan B dann auch wieder sagen, weil die mussten ja quasi innerhalb von einem halben Tag einfach mal so ungefähr 600 Busplätze zusätzlich organisieren, weil Start war ja nicht mehr in Kreinau, sondern wir mussten ja irgendwie alle nach Leutasch kommen. Also da war ich schon sehr begeistert, beziehungsweise halt schon so, dass das alles geklappt hat.
Ja, also es hätte alles chaotischer laufen können. Ja, also wie gesagt, das mit dem Wetter und der Entscheidung, das so zu machen, hängt, glaube ich, ganz direkt mit der Größe des Rennens zusammen. Ich denke, die haben schon überlegt, was sie sonst auch tun können. Meine persönliche Meinung ist auch, dass man, also wir waren ja schon fast ein bisschen enttäuscht, als dann kein Gewitter und kein Regen kam am Nachmittag.
Ich nicht, also ja, ich war doppelt enttäuscht, weil ich hätte es gebraucht.
Naja, also was heißt enttäuscht, aber man dachte sich, wie, jetzt ist das Rennen abgesagt und es passiert. Ja. Also ich glaube, den Gedanken hatte ja fast jeder irgendwann und die Plan B wahrscheinlich auch irgendwo, weil sie dachten, shit, jetzt regen sich alle auf und draußen rum und es ist schönster Sonnenschein irgendwie. Aber dass das Gewitter dann nachts kam, also dass nachts irgendwas kommen würde, war klar. Also da war die Wetterprognose recht eindeutig. Man hätte vielleicht schon irgendwie auch dann immer noch kurzfristig den Osterfelder abschneiden können, nachts, Und dann hättest du auch nicht so viele Leute da oben am Berg gehabt. Also es hätte sicherlich schon noch andere Möglichkeiten gegeben. Aber keine Ahnung, sie werden ihre Gründe gehabt haben, die nicht zu ziehen. Also vielleicht hätten sie es einfach nicht hingekriegt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch die Bergwacht gesagt, wir machen das nicht mit. Gibt es jetzt 1000 Spekulationen. Wir wissen die Diskussionen nicht, die da geführt wurden. Was mich wirklich geärgert hat an dem Tag, und das fand ich auch vermeidbar, ist diese Staborganisation in Leutasch. Also das kannst du einfach nicht bringen, da 3 Rennen auf einmal starten zu lassen und dann zu gucken, was passiert. Also alles, was dann passierte, war vorhersehbar. Es gab einen riesen Stau in diesem ersten steilen Hang. Wir waren relativ zeitig dran. Wir haben da nur 3 Minuten unten gestanden. Ich denke mal, du wirst da wahrscheinlich ein bisschen länger rumgestanden haben, weil du weiter hinten im Feld warst.
Also ich habe da gar nicht rumgestanden, weil ich bin ja in den Startblock B, also der 8:15 dann erst gestartet ist und da auch ziemlich zuletzt. Und diese 3 Kilometer, die es dann erstmal unten durch die Leutasch ging, die sind ja relativ offen. Es hatte für mich schon gefühlte 35 Grad und da hat es mir so den Stecker schon gezogen und dann zur Gangelalm oder was das da ist hoch, also Richtung Scharmützjoch, da haben sich dann noch ein paar Bremsen an mir vergnügt. War aua. Und somit war ich am Scharmützjoch, brauchte ich nicht rumstehen, weil ich quasi der Vorletzte war. Also da ging es mir echt beschissen an dem Stück. Und dann mussten sie ja noch ein Stück vom Wanderweg quasi abkürzen über eine sehr steile Wiese. Das war ein geiles Stück, muss ich sagen. Also das hat Spaß gemacht irgendwie. Aber es war hart, weil es war fast senkrecht über eine Wiese hoch aufs Joch. Und auf der anderen Seite dann endlich das schöne Schneefeld. Und da hätte ich mich dann anstellen müssen. Denn 150 Leute vor mir, also hat mir so richtig schön Schnüre. Also wie aufgeschnürt haben sie da alle da quasi gestochert. Und zwar halt durch die 1000 Leute, die da schon durch sind, dann auch zum Teil so ein bisschen halb festgetreten, aber doch rutschig. Und alle hatten so Schiss, dass sie hinfliegen und so weiter. Wie hast du dich entschieden, da runterzukommen?
Vollgas.
Vollgas.
Also oben habe ich mal kurz experimentiert, dann habe ich festgestellt, dass die Spur nichts taugt, weil die war auch da schon glitschig. Und dann bin ich einfach durch den lockeren Schnee Vollgas runter und ein Stück bin ich dann auch einfach auf den Po gerutscht. Also das Steilste da so in der Mitte und unten konnte man es dann aber eigentlich Vollgas rennen. Und das war eigentlich echt, also ich hatte viel Spaß da oben. Also mir hat das Rennen Spaß gemacht und es war auch extrem unterhaltsam zu sehen, was da sonst so abgeht auf dem Schneefeld. Also ich glaube, der Spaß war nicht so geteilt. Die Menschen rings um mich rum hatten doch leichte Bedenken zum Thema Schneekontakt, um es vorsichtig auszudrücken. Und schienen auch sehr geschockt über die Menge an Schnee da oben, was ja eigentlich nicht groß schockierend war, wenn man sich ein bisschen mit der Wetterprognose der letzten Wochen beschäftigt hat und weiß, dass es 3 Wochen vorher halt noch geschneit hat. Da oben war ja offensichtlich, was da irgendwie noch rumliegt. Aber es waren alle so, Schnee? Das fand ich sehr, sehr witzig. Ich meine, es war ja ungefährlich an der Stelle. Also du hast dich halt mal irgendwie hingelegt und bist im Schnee gelandet. Da waren keine Steine drin, da war nichts. Also da musste man sich schon die eigenen Stöcke irgendwo hinstecken, dass man sich verletzt. Ansonsten war das ja eigentlich alles einfaches Gelände, ohne dass da jetzt irgendjemand abstürzen kann oder so.
Deswegen direkt bei mir Hosenboden und 500 Meter runtergerutscht. Es war so geil. Ich bin unten angekommen und dachte mir so, rennst du nochmal hoch? Also das war echt wirklich so Rodeln und unten an Laufen. Und also das war für mich so der geilste Abschnitt auf dem ganzen Rennen irgendwie. Also das hat mega Spaß gemacht, da runter zu rutschen.
Aber lass uns nochmal auf die andere Seite vom Scharmützjoch zurückgehen. Ja. Ich meinte auch gar nicht diesen steilen Wiesenhang, weil der war ja insofern okay, als dass du ja links und rechts problemlos überholen konntest. Und das fand ich zum Beispiel auch völlig korrekt, den zu nehmen, weil man hat ja auf der gegenüberliegenden Seite diese 2 Schneefelder gesehen, was ja die Bergwacht dann verboten hat. Und ich glaube auch nicht, dass die gehalten hätten bei der Zahl an Teilnehmern. Und das war halt eine Rinne. Also da wärst du halt wirklich in die Rinne abgeschmiert und also Absturzgelände. Das hätte ich auch ungern gemacht. Also das fand ich cool, die Alternative. Aber weiter unten war ja so ein Hang mit so Bäumen drauf, aber so kleine, also so relativ empfindliches Gelände, wo man so im Zickzack in Serpentinen Und da habe ich gehört, haben die Teilnehmer später im Feld teilweise eine halbe Stunde unten gestanden, bevor sie überhaupt in den Hang reingekommen sind. Und das war absehbar, weil das war mir vorher klar, dass das so ein bisschen das Bottleneck ist auf der Strecke. Und da ist es zum Beispiel schon bei uns dazu gekommen und wir haben nicht lange gewartet, dass die Leute angefangen haben, durch diesen Hang abzukürzen. Ah. Und das ist aus mehreren Gründen scheiße. Also erstens ist es unsportlich, weil alle anderen warten halt diszipliniert und ein paar Leute machen dann, um 2 Minuten zu sparen, da irgendwie einen Shortcut und du machst halt den Hang kaputt. Also das war so Gelände, was es einfach nicht aushält, wenn da 300 Leute durchtrampeln. Und wir haben den dann halt, also ich habe dann irgendwann angefangen, denen das auch zuzurufen und habe gesagt, hier, wenn du und jetzt noch 100 nach dir durch den Hang gehen, dann gibt es hier nächstes Jahr kein Rennen, weil dann wird Plan B riesen Ärger kriegen und auch keine Genehmigung, hier ein Rennen durchzulegen, weil ihr macht hier gerade einfach alles kaputt. Und das ist meines Wissens nach auch alles, also nicht Naturschutzgebiet, aber es hat irgendeinen Schutzstatus, Landschaftsschutzgebiet. Also es ist auf jeden Fall, man muss schon ein bisschen aufpassen, was man tut. Und dann haben auch ein paar von den anderen Teilnehmern halt dann angefangen. Also es hat sich dann so nach hinten fortgesetzt. Ich habe dann nur gehört, dass die dann halt auch so ein bisschen Shaming gemacht haben an die Leute, die das halt probiert haben. Aber da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass von Plan B einer steht unten und einfach aufpasst, dass das nicht passiert. Ja. Weil das war völlig offensichtlich an der Stelle, meiner Meinung nach, dass es dazu kommt. Und die eigentliche Frage ist ja, warum hat man alle auf einmal starten lassen? Warum hat man zwei Startblöcke gemacht, wo die meisten dann natürlich in Startblock A gegangen sind, weil alle gehofft haben, dass sie vor dem Stau kommen? Warum hat man nicht einfach gesagt, die Ultras starten irgendwie, was weiß ich, um 8, die nächsten 8.30 Uhr, die nächsten um 9 und das einfach über 2 Stunden entzerrt. Das habe ich, also das verstehe ich bis heute nicht, warum sie das nicht gemacht haben, weil das hätte die Trails entlastet, das hätte für weniger Stau gesorgt und das wäre auch in den VPs deutlich einfacher gewesen. Weil jetzt mal ehrlich, also der erste VP, der ja unser ehemaliger VP 5 gewesen wäre, war die absolute Vollkatastrophe.
Es also war richtig voll, vor allen Dingen, also ich bin ja knapp vorm Cut-Off gekommen, also ich hatte ja dann doch Problemchen und so weiter, wobei runterzu habe ich dann auf einen Schlag durch meine Rutschaktion über 100 Leute geholt. Das war echt extrem, also ich war also wirklich fast letzter und auf einmal hatte ich Hunderte hinter mir, das war geil. Und nee, aber dann unten am Cut-Off hatte ich irgendwie, ich glaube 20 Minuten noch oder sowas und da haben natürlich alle nochmal Gas gegeben und jeder so ein bisschen dann auch in einer nicht so schönen Art und Weise, so dieses Hauen und Stechen. Und da war halt einfach voll. Und jeder dachte, er ist jetzt hier, ich muss jetzt zuerst drankommen und so weiter. Also das war tatsächlich nicht schön. Und das habe ich selten erlebt bei Rennen, muss ich ehrlich sagen. Also das war schon eine sehr unschöne Situation in der. Also deswegen habe ich dann auch relativ schnell für mich beschlossen, da weiterzugehen, also nur aufzufüllen, ein bisschen zu essen und weiter, weil das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das ist auch die Schlacht um das letzte, den letzten Plätscher ISO und so weiter, damit man nicht 5 Minuten warten muss, bis dann das nächste ISO wiederkommt. Also da habe ich dann gesagt, okay, nee, dann fülle ich halt mit Wasser auf oder mit Tee und gehe weiter.
Na, wir waren ja im ersten Drittel des Feldes dort oder vielleicht sogar noch weiter vorne. Und kam, dass dieser, also der VP war einfach zu klein. Also der hat die Menge an Leuten nicht gehalten. Und dann ist da kurz vor uns irgendwie so ein kompletter Bottich ISO ausgelaufen, weil irgendwie der Hahn abgebrochen ist, weil diese Hähne auch so schwergängig waren und jeder halt schnell irgendwie hektisch versucht hat, seine Sachen aufzufüllen. Und dann war das halt alles überschwemmt und halt auch klebrig und super eklig. Und das war ja auch eh schon feucht, weil zwischen dem Bach und so. Und ich glaube, jeder von den Ultras, also von den ehemaligen 100-Kilometer-Läufern, der da reingelaufen ist, hat sich gedacht, wo hätten sie denn jetzt hier unsere Dropbacks hingelegt?
Ja.
Also ich verstehe das gar nicht, wie man den VP an diese Stelle machen kann. Der war viel zu klein, viel zu nass. Und vorher war das ja Hubertushof. Ich meine, da war ja ein Haufen Platz. Das war ja ein Luxus-VP eigentlich. Und das dagegen jetzt war so, okay, ja, das funktioniert ja jetzt nicht ganz so gut. Also das habe ich nicht verstanden. Das war mir völlig unklar. Und da sind ja wirklich die Leute, also das war ja der VP, wo das Feld auch noch am geballtesten reingelaufen ist. Und das hat es überhaupt, also die haben es nicht hingekriegt. Es waren einfach zu wenig Leute, zu wenig Platz. Also die da waren am VP, die haben sich ja nach, die haben ja alles gegeben, aber ich glaube, es war eine unmögliche Aufgabe. Ja. Und das hättest du einfach komplett entzerren können. Also das verstehe ich einfach nicht. Also das war mit Ansage. Also jeder, der schon mal dieses Rennen gelaufen ist, wusste, was da unten dann gleich passiert eigentlich, oder?
Ich habe es mir fast schon gedacht, ja. Das ist, aber gut, man nimmt es dann halt hin und da war ich eh schon so down, weil die Hitze mich einfach wirklich geschlaucht hat, weil Scharnitzjoch halt durch den kühlen Schnee, wo es dir quasi den Arsch abgefroren hat, als du da runtergerutscht bist und dann wieder runter ins Tal, 1000 Meter runter. Das war dann schon so für einen Kreislauf echt nett. Und ich bin dann zum Beispiel auch bis Mittenwald bin ich komplett gewandert. Also gewandert ist bei mir schon so eine 8,45. Ja. Also das geht fix. Nur, also Rennen war da nicht mehr. Also da wäre ich umgekippt. Und da so ein bisschen entspannter wäre schon geil gewesen. Also das ist, da haben mich alle wieder überholt, die ich beim Schneefeld eingesammelt hatte.
Ich muss sagen, auf dem Mittelstück hatte ich auch meine härteste Zeit. Also als wir da am Pärchensee angekommen sind, da war mein Kreislauf auch nicht mehr so ganz taufrisch. Also mein Kollege und ich kommen ja aus dem Flachland, deswegen dachten wir eigentlich so, das Mittelstück, das liegt uns gerade ausrennen, das können wir am besten. Aber das hat dann, also wir haben es schon irgendwie durchgezogen, aber es hat wirklich dann keinen Spaß gemacht. Also da hat man schon gemerkt, dass der Körper sagt hier, echt jetzt, muss das sein? Und Pärchensee war so, ich dachte, oh, das ist auch, boah. Und dann war natürlich das Ernährungsproblem, wie du schon gesagt hast. Also du hast ja nicht ständig das Bedürfnis zu trinken, aber du kannst ja nicht literweise Wasser in dich reinschütten, weil irgendwann macht der Magen dicht und du musst ja gleichzeitig probieren, trotzdem noch irgendwie Salz und alles Mögliche reinzukriegen. Und das war dann irgendwann immer so ein Abwägen, wie viel kann ich jetzt noch trinken, weil eigentlich müsste ich was essen. Eigentlich habe ich keinen Bock auf Essen, aber ich weiß, dass ich was essen muss, weil irgendwann kommt noch mal ein Berg. Und das war so, also das fand ich auch vom Energiemanagement dann ziemlich tricky diesmal. Ich bin wieder mit den Salztabletten gut gefahren, weil... da musst du halt einfach.
Ich auch, ja.
Also, das ist so, klar kannst du salzige Sachen essen, aber wenn du irgendwann gar nichts mehr essen willst, dann hörst du halt auch auf, genügend Salz zu dir zu nehmen. Und diese Tabletten, die schluckst du halt einfach. Also, das ist für mich so geschmacksneutral. Das funktioniert immer und das finde ich bei solchen Hitzerennen ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ich habe da diese Kapseln, das habe ich schon seit Jahren und keine Krämpfe, nichts. Also, das ist, und es stabilisiert auch den Magen, meiner Meinung nach. Also das war schon mal irgendwie ganz gut erledigt, aber ansonsten war es hart. Also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass ich wirklich keine Lust mehr hatte zu essen. Ich habe dann irgendwann oben an der Hochalm, da gibt es immer Suppe und Brühe und so. Das war cool, also weil da hast du mal irgendwie was Salziges gehabt, was aber auch trotzdem noch flüssig war, was man ganz gut so intus bekommen hat. Das hat dann nochmal geholfen, aber also süße Sachen konnte ich irgendwann auch nicht mehr sehen. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen unerfahren bist mit Ultralaufen, dann ist das halt schon schwierig, dich da auf einem energetisch guten Level zu halten. Also ich meine, wir wissen ja schon irgendwie, was passiert, wenn man es nicht tut. Und also man hat ja das Bewusstsein dafür schon, aber wenn du das zum ersten Mal machst, dann ist es halt schon hart, glaube ich, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, was man wann wie zu sich nimmt.
Das ist tatsächlich, also bei mir ist es auch, ich habe bis zum Feuchensee, glaube ich, Pärchensee.
Bist du schon so oft gelaufen?
Ja, aber ich krieg's nie hin. Hatte ich, glaube ich, nichts Festes gegessen, weil ich einfach keine Lust drauf hatte und irgendwie Frühstück hatte ich auch nicht so wirklich gegessen, weil ich vor 5 Uhr, vor 10 Uhr nichts irgendwie im Magen kriege. Und da hat es halt durch dieses ISO hast du getrunken, dann hast du da mal irgendwie Klipperzeug getrunken, dann hast du vielleicht noch eine Melone reingebissen, dann hast du Magenschmerzen bekommen und so weiter. Und dann irgendwann, ich müsste halt endlich mal entweder laut rülpsen oder mal so richtig pupsen. Und dann geht es dir wieder besser. Also irgendwann kommst du mal zu dem Punkt. Und dann habe ich gesehen, dass die dieses Energy-Zeug da, diesen Süßkram...
Silberpfeil hieß das, glaube ich. Ja. Ja. Da habe ich mich nicht rangetraut.
Und da habe ich mir gedacht, jetzt probierst du. Da habe ich 2 von diesen Dingern auf Ex getrunken.
Und hat Flügel verliehen, ja. Nee, das waren ja die anderen.
Flügel nicht, aber das war dann so ein bisschen so Elch in der Brunftzeit. Also die Gäste im Biergarten, die haben mich etwas entsetzt angeguckt, aber danach ging es mir super. Und das passiert mir irgendwie immer wieder. Also ich hatte es damals schon auch bei den Fortrails, da hatte ich das mal, dass ich richtig Magenkrämpfe und alles hatte, weil irgendwas lag quer. Und dann habe ich dann oben meine Cola getrunken, auch dieses... Und danach war es wirklich wie befreit und völlig verändert. Also, aber das, glaube ich, lernst du auch halt über... die Ultras, also wenn du deinen ersten Ultra machst, dann hast du deinen Körper noch nicht so im Griff, aber wenn du deinen 5. oder 6. machst, dann weißt du halt, was passiert, wenn du bestimmte Sachen machst oder was halt passiert, wenn du es nicht machst. Also.
Nein, mein Kollege war ja das beste Beispiel, also der saß wirklich an der Partneralm und wollte nicht weitergehen. Er hat gesagt, hier komm, du trinkst jetzt was, hier, du isst was und dann so nach 10 Minuten los, wir gehen jetzt weiter, nee, ich will nicht, doch, wir gehen jetzt weiter, steh auf. Und der meinte hinterher auch, er war eigentlich dann super happy, dass ich da weitergetrieben habe, weil er meint, wenn er allein gewesen wäre, wäre er vielleicht tatsächlich ausgestiegen und keine Ahnung, eine halbe Stunde später ging es ihm halt wieder gut. Also der hatte auch irgendwie zu wenig gegessen dann doch in der Summe und dann ein bisschen Kreislauf gehabt und ich habe ihn dann halt immer unterwegs mit diesen Gummibärchen gefüttert und gesagt, hier noch eins, noch eins, noch eins. Und die haben halt bei ihm voll angeschlagen. Das war dann das, was bei dir der Silberpfeil war.
Ja.
Der hat sich komplett erholt. Also der war dann für den Rest des Rennens eigentlich wieder völlig okay. Also jetzt nicht, nicht frisch, aber in Anbetracht der Umstände wieder einfach in seiner normalen Laufleistung. Und ich meine, wenn man schon ein paar Ultras gelaufen ist, dann weiß man ja, dass solche Tiefs doch gerne mal dazugehören, dass du halt irgendwo sitzt und denkst, nee, das geht jetzt nicht mehr. Und dann isst du halt was und trinkst was und irgendwann nach, was weiß ich, 20 Minuten, 30 Minuten bist du ja eigentlich in der Regel auch wieder hergestellt, wenn du aus deinem Energieloch raus bist. Aber die Erfahrung muss man halt auch erstmal gesammelt haben, glaube ich.
Wie holst du dich dann raus? Also ich setze mich ja dann gerne einfach mal hin und mache so Pro- und Kontraliste, also sehr rational, um zu entscheiden, machst du weiter, machst du nicht weiter. Das dauert dann nochmal so eine halbe Stunde.
Die Lektion habe ich 2015 gelernt, weil da habe ich eine Dreiviertelstunde im Hubertushof rumgehangen und wollte nicht weiterrennen. Das weiß ich noch, da war ja, da hatte ja Scharnitzjoch, hatte ja den Neuschnee und das war ja so super glitschig, so eine Mischung aus Schnee und Schlamm und dieser ganze Downhill hat ewig gedauert und das war auch super anstrengend und ich habe einfach vergessen zu essen und der letzte VP war so lange her und da habe ich unten im Wald, also weiß nicht, vielleicht einen Kilometer vorm VP habe ich gestanden, habe am ganzen Körper gezittert und habe mir dann erstmal so eine besagte Packung von diesen Gummibärchen reingezogen, um überhaupt weiterzukommen und hat mich dann erstmal in den VP gebracht, aber da war ich natürlich komplett im Zuckerloch drin. Und hatte auch einfach keine Lust, weil es so super eklig war. Also es waren so Bedingungen an dem Tag, dass da will ich eigentlich nicht in den Bergen sein. Und da hatte ich dann halt zum einen Unterzuckerung und zum anderen Mentalprobleme und habe wirklich eine Dreiviertelstunde lang da rumgesessen und habe nach Gründen gesucht, warum ich aus dem Rennen aussteigen könnte und habe aber keine gefunden, weil also mir ging es ansonsten eigentlich echt gut. Und ich meine, ich war halt nass. Da dachte ich mir, gut, nass ist ja jetzt irgendwie, nass ist ja eigentlich auch kein Grund, ne? Und bin dann nach einer Dreiviertelstunde weiter und habe mich im Nachhinein da echt ein bisschen geärgert, dass ich da eine Dreiviertelstunde verdödelt habe. Und seitdem, also das krasse Mentalproblem hatte ich seitdem nicht mehr, weil jetzt weiß ich halt, okay, wenn du so ein komplettes Energielauch hast, das ist lösbar. Also solange ich noch was essen kann, dann versuche ich einfach langsam weiterzugehen. Du kannst ja an einem Ultra immer wandern. Also wenn Rennen gerade nicht geht, dann esse ich und wandere halt dabei und weiß, dass es dann irgendwann wieder kommt. Anders wäre es jetzt, wenn du dann Magenprobleme bekommst. Also wenn alles, was du isst, irgendwo direkt wieder rauskommst, das ist ja ein anderes Thema. Aber wenn es mir einfach nur schlecht geht und ich keine Energie und ein Motivationsloch habe, dann steige ich nicht aus dem Rennen aus. Also dann wandere ich erstmal und schaue, was passiert. Wandern geht immer, wandern tut mir nicht weh. Also das ist so bei mir irgendwie der Modus, das kann ich immer machen. Und dann denke ich mir, hey, dann wandere jetzt erstmal eine Stunde und dann sehen wir weiter. Und eine Stunde reicht ja in der Regel. Also danach geht es dir, wenn es ein lösbares Problem ist, eigentlich wieder gut. Also wie gesagt, das Thema habe ich 2015 durch, Lesson learned. essen.
Aber ich finde es jetzt noch spannend, wenn du sagst, halt Wandern geht immer. Also ich trainiere ja tatsächlich Wandern mit Stock als Teil des Lauftrainings. Also ich renne nicht nur, sondern ich gucke auch, dass ich wirklich lange Strecken auch mal schnell wandern kann. Also trainierst du das auch speziell oder sagst du, nee, ich mache genug Sport, das passt eh?
Nee, also das wäre mir auch ehrlich, also in der Ebene zu wandern, das habe ich schon als Kind gehasst. Das dauert mir zu lange, also da bin ich zu ungeduldig dafür. Aber ich kann ganz gut gehen. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin als Kind mit meinen Eltern unglaublich viel gewandert und gehen ist einfach sowas, das ist bei mir ein Bewegungsmodus, der funktioniert immer. Also das muss ich auch nicht extra trainieren. Und wenn du jetzt Berge trainierst, ich meine, klar, da wanderst du ja bergauf sowieso. Also da ist ja immer mehr so eine Mischung aus Wandern und Rennen. Also da hast du das ja dann automatisch im Plus. Und bergauf, finde ich, kann man ja das Tempo regulieren. Also wenn ich ganz langsam gehe, dann komme ich jeden Berg irgendwann mal hoch. Also da habe ich, glaube ich, genug Erfahrung beim Bergsteigen, dass du weißt, das Tempo ist dann nicht mehr entscheidend, sondern ob du es schaffst, ohne Pausen durchzugehen. Also wir hatten das zum Beispiel jetzt dann letzte Woche, da war man ja dann irgendwann bei Schloss Elmau und dann ging es ja auf der anderen Seite im Berg gefühlt senkrecht im Wald senkrecht den Berg hoch und da war es ja so mega schwül. Ich weiß nicht, wie es da war, wie du durchgekommen bist, aber bei uns war das war die Hölle. Also das war wie in der Sauna wandern, das ging gar nicht. Also es war total krass, du bist in den Wald rein und dachtest so und dann hast du richtig gemerkt, wie alle um uns rum plötzlich so in Slow-Mo diesen Hang hochgekrochen sind. Und die, also geschwitzt habe ich bislang, glaube ich, nur in den Tropen. Also mir ist wirklich die Brühe runtergeflossen. Da habe ich dann auch gesagt, so, wir machen jetzt ganz langsam, wir machen jetzt wirklich so Baby-Steps, einfach diesen Hang hoch, minimal Anstrengung, Hauptsache irgendwie heil oben ankommen. Das hat dann ganz gut funktioniert.
Und das Geile ist ja, da kommt in der Mitte noch diese Alm. Ja. Und jeder hat sich bestimmt gedacht, setze ich mich kurz dahin und trinke ein Bier oder irgendwas anderes. Also ich habe viele gesehen, die da saßen und hätte ich jetzt nicht so ein Zeitproblem gehabt, dann hätte ich mich, glaube ich, mit dahin gesetzt. Also.
nee, aber was ich sagen wollte ist, du lernst ja dann einfach, dass du bergauf auch dein Tempo regulieren kannst und wenn du langsam genug machst, dann geht das schon auch irgendwie, ohne dass du ständig rumstehst und erstmal wieder Luft schnappen musst und dann kommst du auch irgendwo an. Also solange du dich bewegst, ist ja in der Regel alles gut und deswegen, also Wandern ist immer für mich so die Fallback-Option. Also wenn es halt nicht mehr geht, dann gehe ich und dann irgendwann schaue ich, ob es wieder läuft. Ja. Das ist, glaube ich, mental einfach dann so die Lösung für das Problem. Also das ist das, was ich an Ultras auch mag. Weißt du, wenn du bei einem Stadtmarathon irgendwie anfängst zu wandern, dann weißt du irgendwie, jetzt hast du es verkackt, weil dann bist du halt in der Regel weit weg von all dem, was du da irgendwie erreichen wolltest. Bei einem Ultra ist es ja manchmal auch einfach nicht so tragisch. Also dann hast du halt mal eine halbe Stunde, wo du wanderst. Wenn du dann irgendwie dafür danach wieder gut laufen kannst, ist das ja in der Gesamtsumme der Dinge betrachtet manchmal gar nicht so schlecht.
Und es guckt dich auch keiner schief an. Also dieses beim Stadtmarathon wandern, ich habe es ja letztes Jahr in Frankfurt erleben dürfen, also da gucken dich alle an und ah, geht's dir gut und willst du raus und so weiter. Nee, will ich nicht.
Ankommen.
Und beim Ultra, da hast du halt auch mal Zeit. Und ich sage mir, ich mache das ja nicht, weil ich um den ersten Platz laufe, sondern ich will ja auch die Zeit genießen. Also es ist ein schöner Tag in den Bergen. Und das habe ich dann halt auch zum Osterfelder hoch gemerkt. Die Aussicht war ja grandios von dort oben. Und endlich mal wieder bei der Alpspitzbahn vorbeigelaufen und dann runter zu gucken und zu wissen, da unten ist das Ziel, aber man hat jetzt noch anderthalb Stunden.
Da unten haben wir ein Bier getrunken. Ich hatte nämlich eine Bierbüchse dabei.
Ah.
Da standen ja drei von der Bergwacht und haben ja echt alles gegeben.
Ja.
Und da habe ich dann meine Bierbüchse ausgepackt. Das fanden die da auch ganz lustig und da haben wir erstmal ein Bier getrunken. Bis so viel Zeit musste sein.
Ja, die haben bis abends noch Party gemacht. Also die haben uns auch da richtig angetrieben. Aber da hatte ich dann tatsächlich wirklich ein Zeitproblem. Also ich hatte ja wirklich mit dem Cut-Off zu kämpfen diesmal. Und da musste ich noch zum Jägersteig, dort zum letzten VP, wo ich dann quasi, ich glaube, 10 Minuten vorm Cut-Off war.
Okay, nee, hast du keine Zeit, da oben ein Bier zu trinken.
Nee, da musste ich tatsächlich irgendwie runter. Dafür ging dann der Jägersteig aber wieder sensationell. Bis in den unteren Teil, wo es dann warm wurde, wo ich dann so einmal so Blackout hatte, so bing, Kreislauf, weil es auf einmal so schwül wurde. Um dann quasi von einer 10 Minuten wieder auf über eine Stunde quasi Puffer zu kommen. Also Jägersteig ist immer wieder sehr lustig darunter. Und das Lustige ist, ich bin ja 2 Meter und wenn ich dann mit meiner Lupine komme, das ist so wie eine Flutlichtanlage, die lassen einen immer vorbei.
Machen Sie Platz, hier kommt das Licht.
Ja, genau. Die lassen mich dann immer vorbei, weil dadurch, dass ich so groß bin und dann von oben runter leuchte, sehen die nichts mehr, weil die ja quasi meinen Schatten, also von meiner Lampe den Schatten vor sich haben und dann sehen die nichts mehr. Also das ist immer ganz cool.
Hat jeder so seine Taktiken im Rennen, ne?
Ne? Aber unten war es dann wirklich so warm, dass es mir nochmal scheiße ging, sodass ich dann gehen musste. Weil ich wollte ja schon ins Ziel kommen. Und dann ist ja unten in Hammersbach gibt es ja diesen einen Brunnen. Und da habe ich es dann tatsächlich nochmal geschafft, für ein Klatschen und Lachen zu sorgen, weil ich habe mich erstmal wollte komplett in den Brunnen rein. Und beim Aufstehen habe ich mir dann an diesem Zinken, wo das Wasser rauskommt, den Kopf eingeschlagen.
Es gibt ja viele Gründe für so ein DNF, aber so 2 Kilometer vom Ziel sich am Brunnen den Kopf aufzuschlagen, wäre schon irgendwie ein bisschen schräg.
Ja. Also ich habe immer noch eine Beule beziehungsweise einen leichten Grind da.
Okay. Ja, gut, dass du es doch noch ins Ziel geschafft hast.
Das war dann, also der Zieleinlauf war dann tatsächlich auch so, die letzten 500 Meter bin ich dann noch gerannt und ich habe mich riesig gefreut, dass ich es durchgezogen habe, aber zwischendurch habe ich auch nicht mehr dran geglaubt. Also das ist, ging es ja deinem Kollegen wahrscheinlich ähnlich. Also.
Ja. Na, ich hatte im Jägersteig nur mal wieder so einen kleinen Kuhvorfall. Also ganz im unteren Bereich läuft man ja über so eine Weide, wo auch Kühe standen. Ich weiß nicht, ob die bei dir noch da waren. Und da hatte ich 2015 so ein Erlebnis, als ich da nachts durchkam, sind mir plötzlich 6 Kühe hinterhergerannt, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr witzig fand und dann laut schreiend davongerannt bin. Und diesmal stand eine einzige Kuh auf dieser Wiese und die stellte sich dann ganz elegant in meinen Weg, als ich da runterkam. Ich war fast mit ihr zusammengestoßen. Mein Kollege kam hinter mir, der hat nur noch einen riesen Lachkrampf bekommen. Ey, Katja, du und die Kühe, wie hast du das jetzt wieder geschafft, diesen einen Bullen, der
da war? Die haben gewartet. Die haben bloß, wann kommt die Katja, wann kommt die Katja?
Ich war so sauer. Ich dachte, Mann, warum denn immer ich? Ärgert irgendjemand anders. Also ja, das hätte bei mir dann auch kurz vor Ende fast noch geklappt, aber auch die Kuh habe ich dann noch überlebt. Aber nee, war schon ein interessanter Tag. Also mir hat es dann auch gereicht mit den 65 Kilometern und ich glaube vielen anderen auch. Also ich habe jetzt unterwegs wenig Ultra-Trailer, man hat sie an den Stadtnummern erkannt, getroffen, die gesagt haben, ey, ich bin jetzt total sauer, dass ich jetzt nicht 35 Kilometer rein kann. Die waren dann doch alle auch ganz gut beansprucht. Also das auf jeden Fall, aber ja, mir tut es halt wirklich für die Leute leid, die da top trainiert, angereist sind und im Gegensatz zu uns da vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Punkt trainiert haben und dann halt zeigen wollten, was sie konnten und das dann, also ich glaube, das ist dann schon bitter, wenn du dann irgendwie das Rennen gestrichen bekommst.
Richtig. Aber ich sage auch mal, lieber feiger als tot.
Ja, andererseits muss ich sagen, ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, nochmal so eine Regennacht durchzumachen. Also da hätte ich mir überlegt, aus dem Rennen auszusteigen, weil das habe ich jetzt zweimal da erlebt und das ist einfach nicht cool. Also das ist nicht das, was ich will. Und es ist auch gefährlich und ja, Sicherheit ist, glaube ich, immer noch die Priorität. Also es passiert genug und ich meine, es gibt ja immer mehr Trailrennen in den Alpen und wie du schon gesagt hast, also es machen auch immer mehr Leute damit, die halt völlig geschockt sind, dass sie sich dann in den Bergen befinden und die halt auch kein Konzept davon haben. Also ich meine, ja. Im Moment ist ja die Situation, dass die Leute denken, wenn unten im Tal 30 Grad sind, dann ist es oben auch schön. Und wenn du die Berichte von der Bergwacht Garmisch liest, die ziehen ja permanent irgendwelche Wanderer raus, die dann irgendwo im hüfthohen Schnee versandeln und nicht mehr vor- und zurückkommen, gerettet werden müssen, weil alle so, wie Schnee, warum ist hier Schnee? Ja, weil hier halt Schnee ist. Am Timmelsee auch liegt da irgendwie noch 10 Meter hoch links und rechts von der Straße. Es hat halt einfach Schnee. Und das ist auch so viel, der geht nicht so schnell weg, auch wenn 30 Grad sind. Und ja. Da fehlt halt das Bewusstsein für die Berge. Und das musst du als Veranstalter halt brutal mit einkalkulieren, dass die Leute völlig geschockt sind von dem, was sie da vorfinden. Also das ist sicherlich so eines der größten Probleme, dass du die halt auch sicher da durchbringen musst, weil das ist dann irgendwo deine Verantwortung.
Richtig. Bei mir waren es dann am Ende 13 Stunden 58. Du warst ein ganzes Stück schneller.
10:58.
Ja, das ist ja 3 Stunden Unterschied. Also du bist noch im Hellen reingekommen.
Ich hatte dann schon meine Pizza gegessen. Ja.
Na. Ich habe es nur zur Bratwurst und noch mal das Bier geschafft. wirst du es nächstes Jahr wieder laufen?
Ich sage euch rechtzeitig Bescheid, weil wenn ich mich für die 100 anmelde, wisst ihr ja, was mit dem Wetter passiert, also könnt ihr dann planen. Also sobald ich es weiß, werde ich die Entscheidung öffentlich machen, damit sich alle danach richten können, habe ich versprochen.
Müsste ich im Prinzip auch machen. Also wenn wir beide zusammenlaufen und an dem Tag da an der Zugspitze sind, dann überlegt es euch. Wir werden wahrscheinlich ja, aktiv ausgeschlossen jetzt.
Wahrscheinlich die Bestimmung. Auf der schwarzen Liste, ja. Ich noch mal offen. Also der Plan war ja, dieses Jahr eigentlich die Rechnung zu begleichen und einfach mal diese 100 Kilometer auf der Originalstrecke zu rennen. Das war ja dann wegen des Schnees ohnehin nicht möglich und dann sowieso nicht mehr. Deswegen muss ich es definitiv nochmal machen. Es ist ja dann aber quasi ab dem Sommer mein Heimrennen. Also ich ziehe ja nach Garmisch. Von daher habe ich es ja dann quasi direkt vor der Nase. Ich würde aber auch unheimlich gerne mal den Lavaredo Ultra Trail laufen. Und der ist ja, glaube ich, immer eine Woche nach dem Zut. Es ist ja eine Entweder-Oder-Entscheidung.
Ja gut, außer du machst beide.
Ja, nee, 200er in einer Woche ist vielleicht ein bisschen crazy. Also das ist ja doch noch ein bisschen schlimmer als 5 Kilometer 4 Tage danach.
Der letzte lange Lauf quasi.
Ja. nee, von daher muss ich mal überlegen, was ich nächstes Jahr mache. Vielleicht fällt die Entscheidung erstmal zugunsten des Lavaredo, weil der steht schon ganz lange auf dem Wunschzettel. Mal gucken, ich überlege es mir. Ich sage euch Bescheid.
Sehr cool. Für mich war das ja, um das jetzt mal so ein bisschen reinzubringen, mein Auftakt für den Miut. Also nachdem ich jetzt 3 Jahre lang den 85er auf Madeira gelaufen bin, dieses Jahr ausgesetzt habe, will ich nächstes Jahr endlich die 115 knacken. Und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und habe jetzt 9 Monate quasi Zeit dafür, um mich vorzubereiten. Von daher, ja, war das jetzt hier quasi der Auftakt.
Das Schneefeldtraining brauchst du aber auf Madeira wahrscheinlich eher nicht.
Ne? Du wirst lachen. Schneefeldtraining nicht, aber Schneetraining kann durchaus gut sein. Zumindest von der Kälte her. Also dieses warm-kalt, weil ich hatte auch oben schon Schnee.
Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, okay, muss ja nur noch hoch. Wie hoch geht das da?
1800.
Naja, klar.
900. Aber es ist halt sehr ausgesetzt und wenn da halt dadurch, dass du, also diese Wetterumschwünge sind dort extrem und dann kommt es halt einfach mal aus einer Wolke Schnee. Also kann ich dir mal Bilder zeigen, das ist extrem.
Na gut, hast du ja jetzt 9 Monate dich vorzubereiten.
Eben, genau. Nee, war cool mal mit dir darüber zu reden. Ich bin gespannt, wo wir uns wiedersehen.
Da schön, wo es regnet.
Genau. wobei es hatte nicht geregnet, also zumindest nicht während des Rennens. Also das muss man.
Regnet, wenn wir unser Rennen gerannt wären.
Wahrscheinlich.
Sicherlich. In der Nacht kam es ja irgendwann. Also so zeitig wäre ich auch nicht drin gewesen, dass ich den Regen umgangen hätte.
Genau. Nee, wir sehen uns irgendwo. Wahrscheinlich bei Essex irgendwann, beim Meeting oder so. Und ja. Ansonsten auf der Strecke. Und dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag noch. Vielen Dank und bis bald.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminbäre.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.